Wir haben gerade gesungen, du bist mein Ziel, oh Gott. Und das ist letztendlich das, was wir in unserem Herzen haben wollen. Und letztendlich hat das Lied eigentlich auch einen ziemlich starken Bezug zu dem, was wir heute Morgen werden, anschauen. Die Verkündigung von heute hat den Titel LDM. LDM. Da muss ich euch eine Anekdote erzählen aus meinem täglichen Leben. Bei mir hat nämlich mehr oder weniger alles eine Abkürzung mit drei Buchstaben. Angefangen bei AHD, das ist der Andreas Hachschadanuser. Oder MYG, das ist MyGate. Oder NEM, das ist Netmodul. Oder AIN, das ist AllUnit. So hat bei mir alles drei Buchstaben abkürzeln und das hat sehr viel Praxis. Man kann das nämlich schnell auf einen Zettel schreiben und dann weiss man grad, in welchen Topf man das muss reintun. Das Problem ist, es geht bei mir dann einmal nicht auf den Topf, sondern es stapelt sich auf den Pult. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich möchte jetzt das Licht lüften und sagen, was das LDM heisst, wenn denn das da geht. Ups, einschalten muss man natürlich noch. Und LDM ist eigentlich die Abkürzung für liebst du mich. Und es wäre super, wenn wir heute könnten beschließen, dass wir die drei Buchstaben immer wieder im Herzen haben. Die Frage nämlich, und um das soll es heute Morgen gehen, die Frage, die Jesus der Petrus gestellt hat, und auch dort haben wir die Zahl 3 drin. Erinnert uns auch gerade, er hat nämlich dreimal gefragt, liebst du mich? Und um das soll es jetzt gehen, heute Morgen. Wir werden aber den Kontext uns noch einmal vor Augen stellen. Der Stefan hat es ja schon eingeleitet mit dem Bild. Der Petrus ist im Hof vom Hohepriester gesehen. Und dort ist alles anders gekommen, als er sich das vorgenommen hat. Auch das ein wichtiger Hinweis für uns. In unserem Leben kommt oft sehr vieles anders, als wir das uns vorgenommen haben. Aber wir dürfen wissen, hinter allem steht letztlich auch Gott. Selbst wenn wir widerspenstig sind, hochmütig, stolz, versagend, wir dürfen darauf zählen, dass wir einen liebenden Gott haben. Und das wollen wir auch immer wieder in unserem Herzen mitnehmen. Der Petrus hat sich selber überschätzt, hat niemals gedacht, dass das, was Jesus über ihn voraussagt, nämlich, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das haben wir das letzte Mal am 19. Dezember angeschaut miteinander. Und es ist so weit gekommen, er hat Jesus verleugnet dreimal. Und unmittelbar nach dem dritten Verleugnen hat er Gückel gekräht. Und es sind in ihm bittere Tränen gekommen. Vor allem auch haben wir noch gesehen, dass Jesus ihn angeschaut hat. Und wir haben das letzte Mal festgehalten, wie der Petrus in die Nacht rausgeht. Der, den er geliebt hat, der, den er eigentlich wollte nachfolgen, hat er dreimal gesagt, ich kenne dich nicht. Das war seine Verabschiedung gewesen von Jesus, der wenig später am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Eigentlich eine Horrorfeststellung. He? Ein bitterer Abgang. Und er hat sich mit dem Abgang, und jetzt können wir, weil wir ja die Bibel kennen, schon sagen, vermeintlich von Jesus verabschiedet. Und wir haben das letzte Mal den Gottesdienst geschlossen mit einem Lied. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und auch da ist einmal mehr das Wort Liebe drin. Und um das soll es eben jetzt heute gehen, wenn wir den Petrus anschauen. In der Zwischenzeit, zu dem, was wir heute anschauen, ist dann einiges passiert. Jesus ist gekreuzigt worden. Er ist auferstanden. Er ist verschiedensten Menschen erschienen. Er ist insbesondere auch Petrus erschienen, bevor mir das jetzt passiert ist, was wir jetzt lesen, nämlich in Lukas 24, 34 steht das, oder auch im 1. Korinther 15, Vers 5, da merken wir, dass Jesus dem Petrus zuvor schon erschienen ist und dass er wahrscheinlich dem Petrus als einer von den Ersten erschienen ist. Das ist jetzt noch wichtig, dass wir das mitnehmen. Warum? Weil das, was wir jetzt den Werten anschauen, hat Jesus zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebracht. Zwar ist Jesus dem Petrus erschienen, aber die Frage, liebst du mich, hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestellt. Und jetzt tauchen wir ein bisschen ein ins Johannesevangelium, Kapitel 21. Jawohl. Und dort ist die ganze Sache beschrieben und da haben wir mehrere Teile. Und ich möchte das vorlesen. Zuerst lesen wir mal Vers 1 bis 6. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Simon Petrus spricht zu ihnen. Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm, wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Wir sehen also hier in diesem Abschnitt, die Jünger sind beieinander und da haben wir wieder den impulsiven Petrus, der ein bisschen zurückkommt, der sagt, so, ich gehe fischen. Mit dieser Aussage sagt er etwas aus oder betont etwas oder handelt etwas, was oft auch der Fall ist. Er ist eigentlich wieder zu seinem ehemaligen Leben zurückgekehrt. Wir wissen, der Petrus war ein Berufsfischer. Dann hat ihn Jesus berufen. Das lesen wir am Anfang der Evangelien. Und der Petrus ist Jesus treu nachgefolgt. Und jetzt sagt er, ich gehe wieder zurück. Ich gehe zurück, gehe fischen. Und dass ich gehe zurück an den Punkt, wo ich schon einmal gestartet bin, das tun wir jetzt einmal zwischenspeichern in meinem Kopf, in unserem Kopf, weil auf das können wir noch einmal zu reden. Aller Eifer für die Nachfolge Jesus nachher scheint vorbei zu sein. Aber er ist immer noch ein Eiferer. Jetzt geht er fischen. Jesus wiederum ist den Jüngern nachgegangen. Aber sie haben ihn offensichtlich nicht erkannt. Und wir sehen hier einfach, dass das wieder eine identische Begegnung ist, wie das eben am Anfang vom der Evangelium zum Beispiel in Lukas 5 beschrieben ist. Man könnte die Handlung überschreiben mit Back to Square One. He? Im leiterlichen Spiel. Ich weiß nicht, ob man das heute noch spielt. Hat man noch drei Schritte bis zum Ziel und dann heisst es Slack und dann ist man wieder am Square One. Und so kommt uns das vor. Petrus, was machst du jetzt? Jetzt gehst du einfach wieder zurück und gehst fischen. Und das hat er gemacht. Ich gehe fischen. Und es ist wieder genau gleich das Gleiche passiert, wie damals, als das erste Mal Jesus begegnet ist. Er hat nichts gefangen. Einfach nichts. Und da sagt Jesus zu ihnen vom Rand aus, sie sind auf dem Boot, sagt, werft das Netz zu Rechten des Bootes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Jetzt müssen wir uns einmal ein bisschen auf das Boot versetzen in Gedanken. Das Boot ist jetzt also da, 3 Meter breit, vielleicht nur 2, vielleicht 5, ich weiß es nicht, wie groß es ist. Aber so weit weg ist der andere Ort, wo das Netz runtergegangen ist, nicht. Wenn es heisst, wirf das Netz zur Rechten des Bootes aus, kann man davon ausgehen, vorher ist es zur Linken runtergegangen. Jetzt geht das Netz runter, jetzt gehen wir es rechts rüber. Wer von uns würde jetzt sagen, da fischen wir an einem anderen Ort? Nein, die haben genau am gleichen Ort gefischt. Nur ist jetzt eine völlig neue Situation, weil jetzt ist Jesus im Spiel. Und Jesus hat das alles auch können wirken. Aus eigenem Antrieb, mit eigener Kraft, ist nichts passiert. Jetzt sagt Jesus, eigentlich sagt das, mach das Gleiche, aber auf der anderen Seite. Und sie haben das Netz nicht können rausziehen vor Menge der Fische. Und das ist doch eine sehr interessante Sache. Und da heißt es, da spricht Jesus, spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Jetzt haben wir gerade wieder den gleichen Petrus, wieder impulsiv. Ah, Moment, ich muss gehen. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und Fisch darauf und Brot, spricht Jesus zu ihnen. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht, spricht Jesus zu ihnen. Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir sehen also hier 153 Fische. Jetzt eine Forelle, die wir rausziehen, die ist etwa 400-500 Gramm. Manchmal schwerer, aber wenn es heisst voller grosser Fische, dann können wir da schon solche Mücken annehmen. Geben wir mal ein durchschnittliches Gewicht von 3 Kilo. Dann sind das 450 Kilo Fisch im Netz. Darum heisst es auch, obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Und da sehen wir einfach die Differenz, die in unserem Leben passieren kann, wenn wir nicht mehr aus eigenem Ratschluss zu Rate gehen, sondern wenn wir Jesus in unser Leben eingreifen lassen. Und sind wir uns auch hier einmal mehr bewusst, der Petrus ist nicht angegangen und hat gesagt, Jesus, was soll ich machen? Aber Jesus hat sich zu ihm gewendet. Er war der Aktive, aber er ist auf Jesus eingegangen. Und das ist das Schöne, wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, dann ist es oft so, dass Jesus bei uns an die Herzenstür klopft. Und dann sollen wir die Herzenstür aufmachen. Wenn Jesus anklopft und sollen auf das eingehen, wie er es führt. Und da haben wir eine herrliche Sache, wie Jesus da sich offenbart hat. Und gehen wir wieder back to square one. Es ist das genau gleiche Ereignis wie damals, wo der Petrus sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Zuerst kein Fischfang, dann wird es Tag, wenn die Fische sowieso verschwinden. Und dann sagt Jesus, wirf das Netz aus und einen grossen Fang. Wieder menschliche Vernunft. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dürfen wir vernünftig sein, sollen wir vernünftig sein. Wir sollen aber auch wissen, dass Jesus Sachen führt, die wieder menschliche Vernunft sind. Und das ist mir auch gerade diese Woche bewusst worden. Und dann habe ich zum Teil sehr lange Fahrten nach Bern. Ich habe mir mal überlegt, wo überall ist in meinem Leben Sachen passiert, wo wieder menschliche Vernunft gegangen ist. Und dann ist mir immer mehr und mehr und mehr und mehr in den Sinn gekommen. Und früher, im Alten Testament, hat man die Chronik geschrieben. Und ich habe mir vorgenommen, ich schreibe jetzt meine eigene Chronik. Nicht ein Buch über mich, sondern eine Liste von dem, wo Jesus in meinem Leben eingegriffen hat. Damit ich diese Chronik wieder aufmachen könnte, wenn ich wieder mal Zweifel habe. Jetzt kann ich überall immer schnell eintippen, gehört in die Chronik. Also, wir sehen hier, es ist wieder das Gleiche passiert. Und was wir hier auch sehen, ist, Jesus offenbart sich, wie, indem er das Mahl mit ihnen nimmt. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Und das ist in einem gewissen Sinn auch erstaunlich. Denn, wir sehen hier bei Jesus nichts anderes als ein Zurechtbringen durch Segen, ein Zurechtbringen durch Liebe und das Anbieten von Gemeinschaft. Oft hat die menschliche Natur das Gefühl, Zurechtbringung geschieht dann, wenn man stark ermahnt wird, wenn man mit einem schimpft. Zwischendrin muss man mal sagen, ist überhaupt nichts gesehen, oder? Aber wir vermissen bei Jesus jegliches Wort von der Ermahnung, sagen, warum habt ihr nicht, warum ist das und das, sondern was macht Jesus? Er schenkt einen grossen Segen, er schenkt Gemeinschaft und das ist das, was eigentlich die Einleitung ist zu dem LDM, liebst du mich? Mit anderen Worten, Jesus hat der Jünger seine Liebe und seine Grösse zeigt. Im Römerbrief heisst es, dass die Güte Gottes uns zur Buße leitet. Die Güte Gottes. Und das sehen wir hier bei diesen Jüngern. Die Güte Gottes, die Güte Jesu, hat eine völlig neue Situation hier geschaffen. Das lesen wir hier in Johannes 21, 1 bis 14. Die Geschichte geht aber weiter. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtestest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. In dem Vers 15 wird klar, dass das Mahl, die allgemeine Gemeinschaft, jetzt vorbei ist und deutlich abtrennt, haben wir hier eine ganz persönliche Begegnung von Jesus mit Petrus. Die anderen Jünger sind zwar dabei. Und wir sehen ja auch, dass der Johannes in der Lage war, die ganze Sache sehr detailliert aufzuschreiben. Also hat er es mitbekommen. Aber eigentlich können wir sagen, jetzt, spätestens jetzt, wäre der Zeitpunkt gekommen, wo Jesus mal könnte sagen, komm mal, Petrus. Jetzt gehen wir einmal noch das da durch, was da passiert ist im Hof vom Hohepriester. Das war doch nicht so super gewesen. Hat Jesus das gemacht? Und wir wissen die Antwort, nein, kein Wort des Vorwurfs, kein Gericht. Vielmehr hat Jesus einen zentralen Punkt angesprochen, nämlich liebst du mich. Und bildlich gesprochen können wir die ganze Begegnung sagen, Jesus zieht, spannt eine völlig neue Bühne auf. Jetzt sind wir nicht mehr in der Bühne, wo es darum geht, was hast du alles vermischt gemacht. Sondern wir haben die Bühne, wo eine Frage Schlüssel ist. Liebst du mich oder LDM? Nun, erstaunen tut uns das nicht, wenn wir früher in der Bibel lesen, wo die Jüngerin fragt oder wo Jesus über das oberste Gebot mit den Jüngern redet. Und wir wissen das haargenau. Liebe Gott aus ganzem Herzen. Noch bevor alles andere kommt, sollst du nicht töten, das wollen wir ja nicht. Oder sollst du nicht stehlen, das wollen wir ja nicht. Aber das erste und wichtigste Gebot ist Liebe Gott. Und das zweite im Gleichen ist Liebe deine Menschen. Liebe ist nicht etwas, was wir machen können. Irgendeine Tat können wir vollbringen. Liebe ist eine Herzenshaltung. Und Liebe ist eine Beziehung. Also nicht eine Tat ist das Hauptthema auf dieser anderen Bühne, sondern eine Gesinnung und eine Beziehung. Jetzt können wir uns fragen, weiß denn Jesus nicht, dass der Simon Petrus ihn liebt? Petrus spricht das ja an, da am Ende vom 17. Vers. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Also müssen wir da fragen, warum? Herr Jesus, fragst denn du noch? Du weißt es ja eigentlich schon. Wieso solltest du jetzt ausgerechnet das nicht wissen? Sonst weiss er ja auch alles. Und da sehen wir, dass die Frage, die Jesus stellt, nicht dazu dient, dass Jesus etwas in Erfahrung bringen will. Sondern die Frage steht so da, weil damit, mit dieser Beantwortung von dieser Frage, kann sich der Petrus bewusst werden, aha, ich liebe Jesus. Er wird sich über die Wichtigkeit von dem bewusst. Und jetzt haben wir ja gehört, dass dreimal hat der Petrus Jesus gelügnet. Und jetzt gibt ihm Jesus dreimal die Chance zu sagen, ich liebe dich. Und eigentlich ist genau die dreimal ist die Versöhnung auf die dreimal Lügnung, können wir da drin sehen. Also Jesus fragt dreimal und der Petrus kriegt die Chance, dreimal selber zu bezeugen, ich liebe dich. Und da sehen wir, was für eine grandiose Sache das war. Jetzt ist die Versöhnung da. In dieser Begebenheit hat Jesus mit Petrus die Verleugnung aufgearbeitet. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir vor Gott unsere Sünden auch aufarbeiten. Jesus gibt uns die Chance. Er gibt uns die Freiheit, die resultiert, wenn wir mit unseren Sachen kommen und sagen, ich habe einen Mist gemacht. Wir kommen und sagen, ich habe dich lieb. Sünden sollen aufgearbeitet werden. Das ist der Wille von Gott, aber nicht durch Vorwurf und Strafe, sondern in sättigen Beziehungen, wie wir das hier sehen. Im Prinzip ist der Abschnitt eigentlich eine Verdeutlichung, was zusammengefasst wird, eben im Römerbrief, die Güte Gottes ist es, was uns zur Buße bringt. Das Ziel von Jesus und von Gott mit uns Menschen ist nicht, dass wir ihn verherrlichen mit grossen Wundertaten. Das Ziel von Gott ist, eine Beziehung zu uns zu haben. Weil sonst, wenn es Taten wären, dann wäre ja jeder Mensch, der nicht so stark ist und nicht so gescheit ist, wäre benachteiligt, könnte Gott viel weniger verherrlichen. Und jetzt sehen wir, wie fantastisch das ist, dass der Kernpunkt der Verherrlichung Gottes ist die Beziehung, die wir mit ihm dürfen leben in Liebe. Wenn einer super gescheit ist, dann soll er seine super Intelligenz nutzen. Das ist die Folge, also soll die Folge sein von der Liebe. Und das ist das, was uns dann auch hier, und das sind die grün angemalten Stellen, deutlich wird. Dreimal hat Jesus gefragt, liebst du mich? Und im Anschluss an die Mitteilung, jawohl, ich habe dich gern, kommt der Auftrag, weide meine Schafe, schau zu meinen Schafen. Also der Auftrag im Reiche Gottes folgt der Liebe zu Gott. Und jetzt kommt noch etwas weiteres. Wir können auch sagen, wenn unser Handeln auch mit anderen Menschen nicht getrieben ist von der Liebe, dann können wir die gar nicht ernähren. Wir haben viele Menschen um uns herum und manchmal denken wir doch, was ist denn das wieder für ein Idiot, oder? Und in einer solchen Situation ist es wahrscheinlich nicht sehr klug, wenn wir zu dem herangehen und sagen, und da habe ich dir einmal noch eine Schrift und lese das einmal. Ist das die Herzenshaltung, die der Mensch überführt? Fragezeichen. Und wir sehen hier, dass der Auftrag, wenn es heisst, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, dann geht es da letztlich darum, dass Gott oder Jesus im Petrus sagt, schau du zu meinen Schafen, schau du, dass es denen gut geht. Und dieser Auftrag kann nur aus Liebe heraus gegründet erfolgreich sein. Wenn die Liebe fehlt, dann sind wir sofort mit Gesetz da, dann sind wir sofort mit Verhaltensregeln da. Aber nicht Überführung. Und es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße oder zur Umkehr bringt. Und genau die Güte Gottes, das Gesetz im Alten Testament, hat die Sünde zwar identifiziert, aber hat nichts zur Vollendung gebracht. Und es ist so sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Jesus hat die Vergebung gebracht und nicht das bessere Wissen und das Gesetz. Wir sehen dann hier in Vers 18 und 19, mit dem wollen wir abschließen, dass Jesus ihm sagt, wahrlich, wahrlich, sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das, wo du nicht hin willst, wird in vielen Auslegungen gesagt, dass das ein Hinweis ist, eben auf der Tod, wie es da steht. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Er ist ermordet worden in Rom. Wir sehen hier aber auch, es gibt verschiedene Etappen in unserem Glaubensleben. Wir haben das Fischfangwunder am Anfang von Petrus im Leben und er ist, wie wir es gesehen haben, mit viel Elan und mit durchaus Hingabe Jesus nachgefolgt. Jetzt sagt Gott, gehen wir noch einmal zu einem Fischfangerlebnis. Aber jetzt reden wir einmal über die Liebesbeziehung. Und das ist auch das, was in unserem Leben soll passieren. Wir bekehren uns, und das ist super. Wir bekehren uns sicher auch, weil wir überführt sind, dass es Gott gibt, dass wir ihn lieben und wir wollen nicht verloren sein. Das sind alles valable Argumente. Aber wenn die Zeit so weitergeht, kommen wir irgendwie mehr und mehr an einen zweiten See, wo man das Fischnetz ausfängt, aber man das Wunder quasi wie eine, ich sage jetzt nicht eine zweite Bekehrung, nein, sondern was darum geht, dass wir uns bewusst sind, es muss weitergehen. Mein Glaubensleben soll nicht prägt sein von gutem Tun, nur, wir dürfen Gutes tun, wir sollen Gutes tun, sondern mein Glaubensleben soll prägt sein von einer Liebe. Dann können wir sagen, LDM, liebst du mich? Das ist der Fokus, wo hier Gott ins Leben von Petrus hineingeht. Wir verherrlichen Jesus, wir verherrlichen Gott, indem wir in eine Liebesbeziehung kommen. Und darum, wenn man das abkürzt, mit LDM heute Morgen mitnehmen. Amen.